tolle neue Folge im Mai und war voller, als wir gedacht haben, Markus. Was hast du uns in die Notes gepackt?
Ja, ich habe ganz viel reingepackt, aber das kommt diesmal alles gar nicht von meinem schlauen Haarwester, der Reddit für mich liest, sondern wir hatten wirklich Fundstücke und wir haben Knaller dabei.
Hier sucht der Chef noch selbst, sozusagen.
Wir haben sucht der Chef
von Hand
noch
gesucht.
Selbst. Genau. Wir haben was zur Belustigung ganz am Ende. Am Anfang der Fundstücke haben wir was, was uns wahrscheinlich in den nächsten Folgen noch weiter beschäftigen wird und mehr wird nicht verraten.
Beyond Page Views. Der Analytics Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
Willkommen zu Beyond Page Views. Wir sind wieder da mit der neuesten Folge über die News, die letzte Zeit passiert sind. Und wir, das heißt, hier ist Michael Janssen und virtuell sitzt seit fast 10 Jahren neben mir
Markus Bersch. Hallo zusammen.
So. Haben wir was gefunden für diesen Monat? Ist viel passiert, oder?
Ja, so viel gefunden, dass wir zwei Entscheidungen getroffen haben. Also erstens, wir machen diesen Monat kein eingeschobenes Ding des Monats. Und das vom letzten Monat auf diesen Monat verschobene Ding des Monats verschieben wir jetzt nochmal. Dann hat aber auch unser bevorzugter Gast Zeit und dann werden wir das Thema Clarity zu dritt besprechen können.
Ja, und da, wo andere Leute Sommerpause machen, machen wir halt dann das Ding des Monats.
Genau.
Würde ich sagen. Okay, dann lass uns mit dem Housekeeping loslegen. Wir hatten Tickets. Mich hat keiner angesprochen beim Konzert.
Nein, ja, dann ist noch eins über. Verrückt, wir hatten nur 3 Kommentare. Das sind 3 sichere Tickets. Wer immer noch eins haben will, der kann noch kommentieren, würde ich sagen. Dann aber unter diesem Beitrag, ne, also uns in den Shownotes zu dieser Folge, damit ich nicht dauernd irgendwie in 1000 Folgen nachgucken muss, ob dann noch jemand was kommentiert hat. Und die Regeln sind eingehalten worden. Wir hatten Kraftwerk-Referenzen für dich in den Kommentaren, hast du wahrscheinlich gesehen.
Ja, sehr schön. Und es geht um die Tickets für?
Den Analytics Pioneer Summit im schönen München.
Wann ist der denn?
In diesem Fußballstadion. Im September. Ich weiß, am 17. Okay. glaube ich. Weisen wir darauf hin. Kann ich hinscrollen? Schaffe ich. 17.09. Ja.
Ja, okay. Ist noch ein Stück weit hin.
Gut. Und mehr haben wir gar nicht im Housekeeping. Mehr haben wir nicht zu keepen im Haus, oder? Du hattest noch. Ich habe mal gesehen, dass dein Cursor ganz lange auf diesem zweiten Bullet Point stand, aber nein? Nee, okay. Gut.
Dann machen wir Check-in.
Genau.
Du hast da was Feines reingeschrieben, diesmal. Diesmal mehr als ich?
Ja, stimmt. Weil auch so viel mir aufgefallen ist. Also sind auch gerade jetzt Last-Minute-Einträge noch dazugekommen. Also gestern, irgendwie über das Pfingstwochenende, ist irgendjemand aufgefallen, dass Server-Side Google Tag Manager schnell seine Kapazitätsgrenzen erreicht, wenn man nur genug Templates installiert hat für Tags. Und das waren jetzt gar nicht so furchtbar viele. Also wenn du jetzt irgendwie LinkedIn und Meta und dies und das und sonst noch was irgendwie da drin hast, TikTok meinethalb noch, dann ist viel Platz weggenommen durch die Templates. Und als, sagen wir mal in Anführungsstrichen, Hauptverursacher des Problems hat sich Stape entschieden, halt die ganze Logging-Funktionalität, die Standard ist in allen Tag-Templates und auch in einigen Variablen-Templates von Stape, die interne Logging-Funktionalität da rauszuschmeißen. Es gab ja die Möglichkeit, alles tatsächlich auch in einen Log zu versenken. Es ist also für alle verloren, die nicht auf der Stape-Plattform sind. Bei Stape selber hast du ja sowieso ein eigenes Logging und deswegen ist das, sagen wir mal, aus deren Sicht redundant. Wahrscheinlich auch eine gute Idee, das zu machen. Wer das eigene Logging dann noch braucht, muss entweder auf einem alten Template bleiben oder das neue dann immer wieder patchen und das Logging da wieder reinbauen. Aber das wird jetzt verschwinden aus den Dingern. Kann ich auch nachvollziehen. Ich habe auch 3 oder 4, wo ich von Stape tatsächlich Pull-Requests gekriegt hatte, wo die das Logging für mich eingebaut hatten, damit es deren Standard entspricht. Und dann habe ich auch bestimmt noch 1 oder 2 gebaut. Danach, wo ich es direkt drin gelassen hatte, werde ich dann jetzt nach und nach dann, wenn Stapes gemacht hat, schmeiße ich die bei mir auch aus den Templates raus und dann ist das Logging da weg. Ja, aber interessant. Ich habe das noch nie gesehen, dass irgendwie so ein SGTM auf, weiß ich nicht, über 90% kommt dann plötzlich, Container-Size. Aber
macht ja keinen Sinn.
Es gab nachvollziehbare Print-Screens und das Thema ist da über die Pfingsttage so ein bisschen in der Community hochgebrodelt.
Ja, aber das macht doch beim SGTM überhaupt keinen Sinn, dass der voll ist, oder?
Nee, ich verstehe das auch nicht so richtig. Ja. Aber hat offensichtlich eine Maximalgröße und die wird dann mit Templates, also der Code der Templates ist tatsächlich dann die Hauptlaster offensichtlich.
Aber wir reden ja von Kbyte und so, nicht von Megabyte oder so.
Weil nee,
dafür
nee, nee.
Server ist das doch komplett egal. Das, okay.
Ich war völlig muss überrascht. Ich habe auch diese ganze Diskussion eben nur am Rande mitbekommen, deswegen weiß ich weniger Details. Aber wenn man da bei Stape direkt handelt, ist es wahrscheinlich real.
Ja.
So, als nächstes hatte ich noch einen LinkedIn-Post da reingepackt. Zu diesem, hatten wir beim letzten oder vorletzten Mal so lapidar gesagt, da sind jetzt irgendwelche komischen Requests noch irgendwie und da wird noch was geladen und hat irgendwas mit Kapi zu tun. Hier nochmal ein Link zu einem LinkedIn-Post, wo mehr oder weniger auch nicht verstanden wird, warum man eine Kapi im Browser bedienen sollte. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was da los ist bei Meta und auch das frühere Facebook Incubator / Simo Ahava Facebook Template für den Client-Side Tech Manager seit Meta das Ding in Metapixel umbenannt hat und da jetzt wieder aktiv ist, übertreiben die es meines Erachtens. Jedes Mal, wenn ich in Tech Manager reingucke, wo das Ding noch verbaut ist, sehe ich, dass gerade wieder ein Update da ist. Also die machen mir da schon fast zu viel. Ich habe eigentlich jetzt überall, wo es irgendwie geht, auf das Tape Template umgestellt. Da bin ich mir relativ sicher, dass es funktioniert. Das ist erprobt. Aber was die da veranstalten, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Jedenfalls nochmal so ein kurzer Aufklärungs-LinkedIn-Post von OwnTech. Grüße an Justus gehen raus dazu, dass da eben jetzt plötzlich von Kapi Automation S3 US East natürlich, US East 2, wie konnte es anders sein, von Amazon direkt irgendwie was nachgeladen wird. Ich weiß nicht, was das soll. Das hat doch nichts mit dem Template zu tun. Es ist das Facebook Pixel Skript, was das irgendwie macht. Und dem könntest du das eigentlich auch nur durch eine CSP abgewöhnen, wenn ich es richtig sehe.
Okay, ja, merkwürdig.
Völlig bekloppt, was da irgendwie gerade stattfindet. Egal. Dann noch so ein schräges Ding, hat Simo Ahava irgendwie gefunden. Auch wenn man einen Server-Side Google Tag Manager verwendet, kann es sein, dass trotzdem Requests an Region 1 rausgehen, die dann da im Post, ich habe schon wieder vergessen, irgendwelchen Zwecken dienen. Telemetrie, sag ich mal, keine Ahnung. die funktionieren aber tatsächlich nur, also wird was mit Ads zu tun haben, weil die tatsächlich auch nur stattfinden, wenn auch Zustimmung da ist. Aber ist halt ein bisschen doof, ne, dass man einen eigenen Server extra dazwischen schaltet und dann erwartet man eigentlich, wenn man es sauber konfiguriert hat, nichts mehr an Region 1 oder sonst irgendwas anderes rausgeht. Und dann machen sie es trotzdem. Ist ein bisschen doof. Ob das immer noch stattfindet, ob es nur ein Glitch war, weiß ich nicht. Der Post ist schon ein paar Tage gealtert. Aber ich selber habe das nicht nachvollziehen können. Ich habe versucht, es nachzustellen, weil ich eh ganz viel mit Tagging und Enhanced Conversions und so weiter rumgespielt habe. Aber da sind mir die Dinger nicht untergekommen. So. Ja, nächstes Ding habe ich in den Check-In gepackt, obwohl man 1000 Posts dazu hätte packen können. Es gibt halt jetzt das AI-Channel-Grouping in GA4.
Yeah.
Ja. Mehr dazu ist eigentlich nicht zu sagen. Ich bin gespannt, wie gepflegt das ist oder ob man es doch wieder mit jedem neuen relevanten Tool dann wieder anpassen muss. Da, wo es irgendwie relevant ist, haben die meisten Leute sich ja sowieso ein Custom Channel Grouping gebaut, wo dann AI wahrscheinlich schon ein eigener Kanal ist. Ist halt ein bisschen spät gekommen, finde ich. Ne? Hätte man was früher machen können. Naja, ist doch egal. Alle anderen Tools hatten es eigentlich vorher schon. Und dann habe ich was gelesen von einem Source Grouping. Ich habe es noch nicht gesehen. Hast du das gesehen? Dass nee. Es da eine neue Dimension gibt. Ich kenne es auch nur aus dem LinkedIn-Post, den wir hier dann eben auch teilen können. Und so wie es für mich klingt, ist das so ein Zwischending zwischen Channels, die teilweise nicht granular genug sind, und dem Source Medium, was eben teilweise zu granular ist. Also wird dann Facebook da zum Beispiel, egal ob es paid oder nicht paid ist, wird dann da zu einem Source Grouping Eintrag.
Ja, einfach, weil die Leute einfach sich nicht an die Regeln halten, glaube ich. Es ist einfach nur Fehler abfangen.
Ja, das war auch mein zweiter Gedanke dabei. Das ist dann, aber ja, wird für noch mehr Verwirrung sorgen. Ist ja gut für jeden Berater.
Ja.
Und jetzt hast du 87 Einträge, sobald du dein eigenes Channel-Grouping dann noch hast oder hast das Default Channel und oder hast das Default Channel-Grouping geändert, dann hast du ja für erste Nutzerinteraktion, für Session und auf Event-Ebene hast du ja 57 Einträge zu Quelle und Quelle Medium und sonst was und eben den ganzen Kanälen. Da wirst du ja bekloppt. Und dann kommt jetzt halt noch der Source-Grouping dazu.
Ja. Okay.
Gut, Haken dran. Nächstes Thema, was ein bisschen Wind gemacht hat, war halt die Liste von bösen Tracking-Domains von Edgard.
Ja, die ist super. Die ist super. Die ist, ich finde die super. Das macht richtig Spaß. Bist du auch drauf?
Weiß ich, habe ich nicht nachgesucht.
Weil, also Hintergrund ist, da ist einfach irgendwie, haben irgendwie die ganzen Domains genommen, wo auch ein Server seit Google Tag Manager auf einer Second-Level-Domain läuft. Also dann auf der Third-Level-Domain, aber ja. Beliebig scheinbar. Ich würde sagen, es ist beliebig, oder? Hast mal reingeschaut, so ein bisschen durchgescrollt?
Ja, ich habe mal durchgescrollt, aber weil ich wissen wollte, ob ein oder zwei Domains da wirklich drauf sind. Meine eigenen Endpunkte habe ich da nicht geprüft, weil ich habe ja eigentlich nur Atomkraftwerke 24 mit einer eigenen Subdomain. Und ob das da draufsteht oder nicht, ist mir vollkommen Wumpe. Und der Rest läuft ja eh in einem anderen Setup. Insofern waren meine eigenen Domains nicht mein Fokus. Ich hatte nach so ein paar Kundenprojekten gesucht, habe sie da nicht gefunden. Aber selbst wenn sie drin wären, naja, es ist halt dann blöd, wenn dieses Tool installiert wird oder ein anderes Tool, was diese Liste verwendet. Ich weiß auch nicht, warum etwas, was sich Edgard schimpft, sich um Tracking-Subdomains kümmern muss unbedingt. Aber es ist, wie es ist. Der Aufschrei ist groß, ne? So, jetzt also müssen wir alle in Same Origin Setups rein. Wir müssen jetzt alle Google Tag Gateway verwenden. Ist dann so diese erste Trotzreaktion, man muss da weg. Mich tangiert das ehrlich gesagt jetzt erstmal nicht. Das ist für den Einzelfall natürlich blöd. Die Frage ist dann, wie viel Daten gehen dir wirklich verloren, wenn du auf der Liste bist? Ich habe keinen einzigen Fall, wo ich das nachvollziehen kann. Deswegen, habe ich da keine Meinung zu, wie groß der Impact ist. Aber der Punkt, den Simo auch angebracht hat, den finde ich ganz vernünftig. Wenn solche Listen morgen hingehen und dann auch anfangen, Google Tag Gateway Endpunkte zu sperren, die ja, weiß ich nicht, meistens sowieso vollkommen hirnrissige Buchstabenkombinationen sind oder sonst was. Und dann der Anbieter sagt, übermorgen, ich habe keinen Bock mehr darauf, die immer wieder zu aktualisieren, immer wieder zu crawlen und zu gucken, ob die jetzt wieder eine neue Buchstabenkombination verwenden, sperren wir doch einfach die ganze Domain. Dann hast du dir wahrscheinlich keinen Gefallen getan. Dann ist nicht nur dein Tracking ausgefallen, sondern dann wird vielleicht wahrscheinlich, wenn die Domain aufgerufen wird, schon je nachdem, was das dann für ein Plugin ist, wird dann gesagt, die Domain solltest du nicht besuchen, weil da ist irgendwie böses Advertising drauf oder sonst irgendwas. Also
stimmt,
je nachdem,
ja,
welchem
ja,
Zweck diese Liste dient, schießt du dich dann nachher vollkommen raus aus dem Web. Für die Besucher, die dieses Tool nutzen, würde ich nicht machen wollen.
Ja, aber stimmt, du kannst ja eigentlich eine Subdomain-Catch-All machen und dann für jeden Aufruf eine neue Subdomain generieren fürs Tracking, oder?
Ja, es gibt tausend Möglichkeiten, das automatisch zu rotieren oder eben regelmäßig zu rotieren. Aber nee, das ist halt
beliebig. Jedes Mal einen Hash auf die Uhrzeit und irgendwas anderes oder so.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Katz-und-Maus-Unsinn, ne? So,
ja.
Schwierig. Ja, also ich kann verstehen, dass da alle Leute jetzt irgendwie erstmal in Panik verfallen, aber ich habe noch von keinem gehört, der mir sagen kann, wie viel er da wirklich durch verliert. Wenn du auf der Liste bist und Zahlen hast, melde dich. Und dann musst du halt vielleicht erstmal in ein Same-Origin-Setup, wenn es dich beruhigt, aber ich würde es nur fürs Tracking, würde ich das erstmal nicht machen wollen.
Ja. Stranger.
Gut, dann sind wir hier raus.
Oder sind da sind das, ich habe hier gerade auch eins mit Hütchen Dollar Third Party. Weißt du Hütchen? Ja.
Hm? Ja.
Als in der Liste drin, warum auch immer. Okay, ja. Merkwürdig. Okay, aber Liste ist vorhanden, findet ihr in den Shownotes. Wenn wir mal reinschauen. Ist
so
lustig.
Dann habe ich auch nur zwei Einträge für die AI-Corner, der Rest ist von dir. Das erste ist einfach nochmal durchgekaut, einfach weil die Welle ist ja schon wieder, die Welle der Empörung ist durch. Dieses 4 Gigabyte Modell, was Google Chrome angeblich auf jeden Rechner runterlädt, ist natürlich, wenn jeder Rechner, der Chrome benutzt, jede Instanz irgendwie 4 Gigabyte runterlädt, ist das tatsächlich nennenswert, würde ich meinen. Ja, da muss der ein oder andere Baum versterben. Ich hatte es relativ früh gesehen. Ich wollte es nicht haben. Ich habe dann auch irgendwie diese Flags gesetzt, die man setzen kann, damit das bei einem nicht passiert. Insofern weiß ich nicht, wie schlimm das nun wirklich ist. Aber dass es lokale KI im Chrome-Browser gibt, ist ja eigentlich nichts Neues. Nur dieses Modell scheint jetzt irgendwie besonders groß zu sein, was da jetzt runtergeladen wird.
Ja.
Und ob man so braucht, ist auch wieder was anderes. Also irgendjemand hatte ja tatsächlich sogar ein Ding gebaut, wo man dann mit dieser lokalen KI kommunizieren kann in seinem Browser. Also ein Chat-Interface.
Okay.
Ich glaube, Mark Edmondson oder sowas war das. Habe ich jetzt gerade den Link nicht mehr zur Hand. Aber ich konnte ja eh nicht mit meinem 4-Gigabyte-Modell reden, weil es bei mir nicht runtergeladen wurde. Deswegen ist das Thema für mich durch gewesen.
Glaubst du? Du glaubst, dass die Punkte hier akzeptiert wurden, die du gesetzt hast?
Man kann ja gucken, ob es da ist oder nicht. Also ja. Insofern, also, da es nicht da ist, bin ich relativ sicher. Also die 4 Gigabyte sind bei mir nicht verschwunden.
Okay.
So, und das nächste Ding ist auch nur für Leute, die es interessiert. Wenn man mit dem Adobe Analytics MCP arbeiten will, muss man sich da natürlich auch mit Authentifizierung auseinandersetzen, wie das Ganze funktioniert in einer kurzen Anleitung, in einem Medium-Post. Bist du in der Adobe Analytics Welt unterwegs und möchtest mit dem MCP arbeiten, ist das dein Post, alle anderen können ihn geflissentlich ignorieren.
War so ein Service-Hinweis.
Genau.
Ja.
Du bist dran. Hermes Agent.
Ja, ich habe den Hermes Agent ausprobiert. Hast du ihn auch schon mal ausprobiert?
Nein.
Du kennst den Hermes Agent?
Der ja, nur vom Hören sagen. Also,
ja, der ja alles super macht und alles super toll und so. Und ich habe den installiert, API-Credits, hier API-Token gegeben, etc. Und dann habe ich den gestartet und was gefragt. Dann macht er plötzlich einen Sub-Agent, spawnt der dann recherchieren soll im Netz. Der hat aber dann keine Rechte für Web-Calling. Dann nimmt der Hermes Agent das in seinen Main-Chat zurück, versucht es selber, benutzt Curl, um Reddit zu lesen, haut alles nicht hin. Da wird irgendwie, das ist ja wie so ein Kleinkind, wenn man damit startet, dass es so gar nichts kann. Weißt du, so dass es nicht mehr versteht, wie es das Website aufruft.
Ja, keine Ahnung. Also habe ich keine Meinung zu.
Also fand ich extrem merkwürdig, dass das Ding dann noch nicht mal sich selber im Griff hat. Und aber es soll wohl super sein. Also bisher fand ich es noch nicht so clever. Muss ich überhaupt was beibringen.
Nee, also so jenseits von den typischen Command-Line-Interfaces habe ich relativ wenig ausprobiert. Ich habe mich mal mit Warp und Wire und sonst was auseinandergesetzt. Und, jetzt gezwungenermaßen dann langsam aber sicher auch nochmal Anti-Gravity nach dem 2.0-Update, weil das ja, wenn man mit Gemini arbeiten will, demnächst dann auch das Anti-Gravity-Command-Line-Interface das einzige Command-Line-Interface ist, mit dem du mit Gemini noch reden kannst. Also Gemini-Key geht weg. Ja.
Ja, weil schön alle ihre Mauern hochziehen.
Genau, alle ziehen ihre Mauern hoch. Bitte rein in mein Ökosystem und bitte drin bleiben. Insofern, dann ist auch dieses ganze Konduktor-Thema wahrscheinlich wieder vorbei. Und die paar Skills, die ich habe, muss ich dann von A nach B kopieren. Aber für mich ist das überschaubar, weil ich in diesem Gemini-Ökosystem nicht unheimlich lang unterwegs war. Trotzdem ist halt, selbst im eigenen Toolset ist schon genug zu tun. Zeit, um andere noch auszuprobieren, hatte ich tatsächlich eigentlich nicht. Das zum Hermes Agent.
Ja, und dann habe ich einen Podcast gehört und da war die Frage dran, mehr oder weniger, wenn ich sie einfach überspitzt formuliere, was kostet eigentlich ein Pfund AI? Markus, hast du? Also, die Frage ist einfach, also die Vermutung war von Marco Young in seinem Podcast, dass sie uns mit ihren Token verarschen, weil man es nicht berechnen kann, weil man nicht weiß, was kostet das eigentlich, die Anfrage, die man stellt. Und da haben wir gedacht, naja, ist doch relativ einfach, dass wenn man eine Frage reingibt, je komplexer sie ist, desto komplexer ist die Antwort in der Regel und deshalb kostet sie auch mehr. Oder siehst du das anders, dass man vorher wissen muss, was es kosten wird? Oder?
Nun, ich habe zufällig den gleichen Podcast auch gehört und habe den Eindruck gehabt, dass da, dass dem Marco da einfach die Transparenz fehlt. Was ja, ich nicht nachvollziehen kann, weil ich kann mir ja anzeigen lassen, wie viele Token gerade durchrutschen. Ich kann mir das live anzeigen lassen. Ich kann mir am Ende einer Session, kann ich mir auf einem Bongdrucker sogar einen Zettel ausdrucken lassen, wo drauf steht, wie viele Token das gekostet hat. Also die Transparenz fehlt mir überhaupt nicht. Was natürlich trotzdem teilweise blöd ist, ist, du machst so ein Ding auf, sagst Hallo und danach siehst du, dass schon 70.000 Token weg sind, weil 180 MCPs irgendwie erstmal, um das Hallo zu beantworten, ihre ganzen Kenntnisse da reingerotzt haben in den Kontext. Aber das sind ja alles, sagen wir mal, hausgemachte Probleme so ein bisschen. Also Transparenz geht mir gar nicht ab. Also was so ein Pfund AI kostet, weiß ich eigentlich ganz genau, wenn ich es wissen will. Bei mir ist es halt, ich habe keinerlei credit-based Geschichten. Bei Gemini nutze ich nicht so viel, dass ich jemals diesen Free-Tier verlasse. Hab dann zur Sicherheit trotzdem da irgendwie so ein, kannst ja ein Cap draufsetzen von, weiß ich nicht, $10 oder €10 oder was, noch nie einen Cent von weggegangen. Und in der Anthropic-Welt bin ich ja mit meinem Max-Plan unterwegs und habe da eben auch entsprechend keine Token, die mich irgendwie, wenn ich mehr mache, mehr kosten. Deswegen ist mir das gerade Wumpe. Aber wenn ich jetzt irgendwelche Dinge bauen würde, wo ich halt wissen muss, was kostet mich der Prozess, ein Durchlauf oder sonst was, gerade dieses, nicht eine Session, sondern etwas, was ich plane, mehrfach starten zu wollen, und das ist von irgendwie von Tokenkosten abhängig, dann muss ich mir die Frage ja vorher stellen. Aber es ist ja an jeder Stelle messbar.
Genau, man kann ja, egal mit welchem System in System, damit überall irgendwie sehen und auch von der Vergangenheit und Session bei Claude jetzt irgendwie, ich weiß nicht, wie das Ding heißt, mit den Claude-Token, die man da eingucken, ansehen kann.
Ja.
CC Usage heißt das, glaube ich, das Key-Tool.
Ja, mag sein. Ja, aber wie gesagt, es gibt für all diese Dinger gibt es jemanden, den du fragen kannst, was dich das an Token und wenn du das übersetzt mit deinen Kosten pro Token auch in Geld tatsächlich auf einen Cent genau dir sagen kann, was das Fund AI jetzt gerade gekostet hat.
Ja, bei Marco fand ich interessant, weil er aus einer Welt kam, wo sowas wie Content Marketing oder Link Building ja genauso Blackbox-mäßig verkauft wurde und ja auch nicht vorher berechnet wurde, was kommt am Ende raus. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also ist ja ähnliche Welt damit. Aber wobei ich ja Token sinnvoller finde. Und also ich mache halt bei jedem Ticket, was ich in GitHub für meine Projekte habe, sehe ich halt anschließend, was hat die Umsetzung gekostet mit allen Schritten, die da drin sind.
Genau.
Damit ich weiß, wenn Claude richtig die hier Handschellen anzieht, die Fesseln, das Dingsbums anzieht, dass ich dann genau weiß, was kostet mich eigentlich das Programmieren einer neuen Funktion. Das ist nicht wenig, wenn man tatsächlich die API-Kosten zahlen muss.
Kann ich mir denken.
Aber
wie gesagt, das ist hier, glaube ich, einfach nur, dem Marco fehlt da Transparenz, die ist aber einfach herzustellen.
Ja.
Die meisten Tools sagen dir das sogar, wenn du danach fragst. Ne?
Ja.
Sagen die dann, nimm dieses Kommando, jenes, das ist bestimmt zu lösen.
Ja.
Aber du wirst nicht mit der Nase aufgestoßen, muss man ja zugeben. Ne? Also, wenn du jetzt diese Tools so, also nehmen wir jetzt mal Cloud Code, wenn du da jetzt mit arbeitest, ich sehe zwar die ganze Zeit irgendwie alles Mögliche, habe mich aber darum gekümmert, dass mir das auch angezeigt wird, dauerhaft. Ne? So.
Ja,
also,
ja.
Das ist der Punkt, man wird nicht mit der Nase drauf gestoßen. Ne?
So. Nee, aber kümmern heißt halt auch, man sagte Claude Code, was man gerne als Statuszeile hätte, wahrscheinlich wie du es gemacht hast, dann programmiert einem die.
Ja, ich musste da ein paar Mal Hand anlegen, weil da Fehlannahmen sich in ein Skript nachher manifestiert hatten. Aber ja, klar, ne? Du musst es ja nicht selber bauen. Und es gibt ja auch Lösungen, wenn du dann denkst, dafür lohnt es sich, was bei GitHub runterzuladen, gibt es da auch 1000 Dinger, irgendwelche Statuszeilen.
Ja.
Ja, gut, dazu. Genug,
genau, dann der nächste Punkt, den ich noch interessant fand für die AI-Corner, ist, dass immer mal wieder Open Router genommen wird, um zu sehen, wie populär ist denn irgendein Modell und so. Und dass das meiner Meinung nach der falsche Ansatz ist, weil die ganzen Cloud Codes da nicht drüber laufen oder die Geminis in der Command Line laufen da nicht drüber.
Also niemand, der Open Router nutzt, ist in dieser Statistik drin. Das ist, welches Modell ist bei diesem Anbieter das populärste.
Ja, aber es gibt...
Kannst du nicht generalisieren, kannst ja nicht einfach sagen, so bei Open Router steht das und das. Also ist das genauso wie Statista eine allgemeine Erhebung des gesamten Markts.
Doch, es gibt genügend Menschen, die genau das sagen, Markus. Es gibt genügend Menschen, die genau das sagen, die das sozusagen als Weg, wohin sind jetzt Modelle gerade, wer ist am beliebtesten, wer wird am meisten genutzt, die nutzen dann Open Router. Und wo ich denke, ja, aber Cloud Code ist da null drin, weil es über die Command Line läuft und du es auch nicht ändern kannst.
Ja, das ist Quatsch. Ich kann nicht zu VW gehen und sagen, was ist das bekannteste Auto? Dann kriegst du nur VW-Modelle vorgeschlagen und nicht die anderen Autos. Bei Open Router ist ein bisschen was anderes, ne? Der hat nicht nur VWs, aber trotzdem ist es halt nur ein Händler von vielen, also das ist ja Quatsch.
Ja, aber der halt alle Autos hätte, sozusagen. Es wäre so, du kannst einen Händler, aber hast nicht die Direktverkäufer. Genau, du hast einen Gebrauchtwagenhändler.
Ja.
Und nicht die Direktverkäufer und dadurch,
Was läuft bei dir am besten?
Ja.
So, und darum haben wir dafür auch ein blödes Gleichnis gefunden.
So ein DeepSeek ist dann halt ganz vorne vor Claude Opus oder Sonnet, aber in Wirklichkeit, da werden die wahrscheinlich durch Claude Code halt enorm weit viel genutzt werden und viel mehr Token brauchen als bei OpenRouter drauf. Wobei man ja bei OpenRouter kann man ja auch durchruhen. Ich weiß nicht, ob du das viel nutzt, OpenRouter. Man kann ja auch seine eigenen Credits, seine eigenen API-Token angeben, dass man das dann sozusagen alles darüber laufen lässt, dass man auch, wenn man bei OpenAI seinen API hat, dass der sozusagen durch OpenRouter geroutet wird, damit du keine Aufwände hast beim Umstellen und so, was ich ganz praktisch finde bei Projekten.
Ja, hattest du schon mal erwähnt. Ich nutze es eigentlich so gut wie gar nicht. Ich habe mal so ein API-Shootout gehabt, habe ich auch ein paar OpenRouter-Endpunkte dabei gehabt, aber mehr ist das eigentlich nicht.
Ja.
Und dann hast du uns noch was da reingetan zum Thema LLM-Benchmarking.
Ja, Analytics ist wieder da. Lange nichts von ihr gehört, Analytics. Und sie hat einen Post geschrieben darüber, wie kann man eigentlich die Qualität oder wie wird eigentlich Qualität von LLMs gemessen? Welche Möglichkeiten gibt es? Und was sollte man beachten? Was bringt es einem auch, wenn man das weiß? Und das finde ich jetzt gerade spannend, wo halt langsam die Fremdnutzung bei den Systemen wie Gemini durch die Abo-Pläne ja oder bei Claude eingeschränkt wird. Gerade dann spannend, um zu gucken, welches Modell könnte gegebenenfalls mir helfen, die gleiche Aufgabe nur halt günstiger zu erledigen. Wie zum Beispiel, DeepSeek ist, glaube ich, gerade ein Zehntel vom Preis von Claude oder so, glaube ich, irgendwie.
Kann sein, ich habe keinerlei Überblick, weiß ich nicht.
Riesige Preisunterschiede und von daher macht es schon sinnvoll, welche Aufgabe habe ich eigentlich und dann zu gucken, welches Modell nehme ich eigentlich. Und dann hat dann Analytics dann halt vier verschiedene Ansätze, beschreibt sie, welche es da gibt, wie man die nutzen kann. Und zum Beispiel eines einfach ein großes Modell zu nehmen und das bewertet dann die Antworten der anderen, was es dann einfach macht und schnell reproduzierbar macht. Ja. Ungefähr so wie das, was ich einmal hatte für die Quizfragen, für die Prüfungsfragen für für den Google Analytics Individual Qualified Test, dass man dann weiß, welche könnte es dann theoretisch beantworten. Jo. Du warst schon dazu. Dann gehen wir rüber in deine Reddit-Ecke, würde ich sagen.
Kurze Reddit-Ecke, genau. Da war wieder viel Rauschen, einfach wegen Google Marketing Live, ne? So, und ganz viel
Schnack.
Genau, so. Aber was tatsächlich jetzt hier, dieses ganze Thema Google Tech Gateway versus Adblocker wird irgendwie viel diskutiert. Und ein Aspekt daraus, wo ich selber nicht drüber gestolpert bin, sondern wirklich diesen Reddit-Post gebraucht habe, ist der Tech-Serving-Path oder wie es dann im Deutschen genannt wird, der Tech-Bereitstellungspfad. Mhm. Der ist neu im Web-Container-Client beim Server-Side Google Tech Manager und ich verstehe den Sinn überhaupt nicht. Also, wenn ich einen, sagen wir mal, Same Origin Tech Bereitstellungspfad habe, wenn ich einen Google Tech Gateway verwende, dann trage ich den hier ein, damit sich mein Google Tech Manager Web Container von da aus die Tags holt, die durch den über diesen Client bereitgestellten Web Container geladen werden. Ist das einzig Sinnvolle, was mir einfällt. Weil wenn ich den Webcontainer lade, jetzt zum Beispiel über gtm.domain.de, weil da mein Server-Side Google Tag Manager wohnt, und ich lade dann eben auch meinen Google Tag Manager Container über diesen Client, lade ich ihn ja von gtm.domain.de. Wenn ich aber eigentlich für meine Google Tags ein Google Tag Gateway habe, will ich wahrscheinlich nicht, dass der Google Tag Manager Client, der Container Client hier dafür sorgt, dass auch das G-Tag dann über gtm.domain.de geladen wird, sondern lieber über den Tag-Bereitstellungspfad. Dafür ist der wahrscheinlich gedacht.
Ja, wahrscheinlich.
Ja. So, alles in allem ist das ja aber nichts, was irgendwie jetzt das große Killer-Feature ist, um Adblocker auszuschalten. Das ist bestenfalls das Google Tag Gateway selber, aber nicht dieser Tag-Bereitstellungspfad, würde ich meinen.
Ja, vielleicht wird es ja wieder rückwirkend für uns interessant, dass wir verstehen, warum es manche Sachen gibt.
Ja, und sobald dann, aber um jetzt nur in einem Satz vorzugreifen, sobald dann GTM.js auch weg ist und das auch alles GTAG.js ist, wird das ja wahrscheinlich auch spätestens über den gleichen Tag-Bereitstellungspfad geladen und dann beißt sich die Katze doch selbst in den Schwanz und ich brauche das Ding überhaupt nicht mehr. Aber egal, wir werden es sehen. So, das fand ich jedenfalls relativ verwirrend und ich hatte dieses Feld wirklich nicht bemerkt. Ich habe das dann erst gesehen, als ich es hier nach dem Lesen aufgemacht habe. So, und dann gibt's wieder weitere MCP-Server. Adobe hatten wir ja schon drüber gesprochen. Matomo hatte auch mindestens einen. Jetzt gibt's, glaube ich, den offiziellen von Matomo MCP-Server. Da ist auch viel passiert. Dann habe ich ein Spezialthema gefunden. Ich kenne den Anbieter nicht. ShopPay auch immer sein mag. Aber wenn du ShopPay in deinem E-Commerce-Store verwendest, dann versemmelt dir das die Customer-Match-Daten fürs Metapixel. Da fehlt plötzlich die Hälfte an Daten. Sagt Reddit, wenn du meinst, du bist davon betroffen, klick auf den Link, sonst vergiss es einfach. Und dann habe ich noch eine Diskussion gefunden zum Thema, wie geht man mit personenidentifizierbaren Daten um, wenn man sie in einem Server-Side Google Tag Manager Umfeld verwendet. Also vorher hashen oder nicht und hin und her. Und ist halt eine interessante Frage, mit der ich mich in letzter Zeit auch häufiger beschäftigt habe. Kommen wir nachher beim Tipp des Monats auch nochmal dazu. Deswegen hier nur der Hinweis, dass es da eben auch, also ich wäre auch der Meinung, dass es schon sinnvoll wäre, gehashte Daten, wenn man sie schon irgendwie im Client haben muss überhaupt, dass die schon ungehasht gar nicht erst in den Data Layer kommen sollten, sondern gehasht in den Data Layer müssen. Das bedeutet aber eben auch, dass man die, also wenn ich sie überhaupt gehasht anliefern kann. Bedeutet aber auch, dass ich einige Sachen halt in mehreren Formaten gehasht haben muss, damit ich es zum Beispiel für Meta und Google Ads nutzen kann, welche halt unterschiedliche, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, über so eine Reddit-Geschichte, unterschiedliche Formatanforderungen haben. Mhm. Der eine will ein Plus vor der Nummer, der andere nicht. Und wenn du es halt als gehashte Information mit dem Plus an deinen Server sendest, dann kriegst du die Version ohne das Plus einfach nicht daraus zurückentwickelt. Das ist der Sinn und Zweck des Hashings. Und deswegen könntest du Meta nur dann füttern, wenn du die gehashte E-Mail-Adresse, gehashte Telefonnummer zum Beispiel in zwei verschiedenen Keys doppelt an deinen Server sendest, damit es da eben weiterverarbeiten kannst. Und deswegen sendet der Server-Side Google Tag Manager auch eben auch, sobald er dazwischen sitzt, sendet das GTAG im Browser die Daten erstmal ungehasht an deinen Server, damit du da arbeiten kannst und von da aus würden sie gehasht rausgehen. Aber so ist das Standard-Setup. Und da haben sich Leute darüber gewundert, ich mich eigentlich auch, aber am Ende des Tages ist es natürlich nachvollziehbar, warum das so ist.
Ja.
Also ich nehme die gleichen User-Daten, sende sie mit einem PageView oder sonst was, sende sie direkt an Google, dann gehen sie natürlich gehasht raus. Sende ich das gleiche Tag, nämlich nur eine Server-Container-URL rein und sende es an meinen eigenen Server, gehen die Daten ungehasht an den eigenen Server, sollte man wissen. Ist aber am Ende des Tages irgendwie logisch.
Ja.
Und das Einzige, was zu verhindern ist, die Daten schon gehasht reinzutun und nicht ungehasht reinzutun in die User-Daten. Ja. Dann sind wir bei den Fundstücken angekommen.
Yeah, Fundstücke!
Und das erste Fundstück ist ein Thema, was schon vor 10 Tagen oder so aufkam, aber erst seit heute kenne ich den entsprechenden Link zur Supportseite von Google und da geht es um die die anstehenden Änderungen im Google Tag Manager, die da mehrfach sind. Im User Interface ändern sich ein paar Sachen, das heißt, die machen das Menü einfacher. Will heißen, die Sachen, die man eigentlich ständig braucht, muss man jetzt dann, brauchst du 2 Klicks dafür, bis du da bist. Dann, und das ist wahrscheinlich die größte Änderung, wird GTM.js einfach verschwinden. Und es wird, also auch der Google Tag Manager wird ein GTAG.js sein. Was meines Erachtens eben hauptsächlich bedeutet, dass ich zum Beispiel auch auf Google Tag Gateway laden kann, dass ich spätestens, wenn es ein GTAG.js ist, es noch schwerer haben werde, zu verargumentieren, warum ich das ohne Consent schon lade. Also da werden auch Datenschutzdiskussionen werden dann wahrscheinlich wieder neu entfacht. Für Google bedeutet das aber dann hauptsächlich, dass man nicht mehr 1000 GTAGs laden muss, sondern nur noch eins. Und dieses eine GTAG hat dann eben Destinations. Genauso wie es jetzt bei dem GTAG ja auch schon der Fall ist. Du kannst ja bei einem Google Tag für GA4 kannst du ja als zweite Destination auch noch ein Google Ads Konto dazu packen oder noch ein Google Analytics Konto wahrscheinlich. Ich habe es nie versucht. Und eben mit einem GTAG im Browser Requests an mehrere Destinations senden. Und dieses System soll dadurch, dass der Google Tag Manager zu GTAG selber wird, soll eben dieses mehrfache Laden von verschiedenen GTAGs mehr oder weniger vermieden werden. Ist die technische Argumentation, die uns Google dafür anbietet. Und als dritte Änderung gibt es irgendwie demnächst, da freue ich mich auch ganz besonders drauf, irgend so einen Visual Event Builder. Da kannst du auf deine Website gehen, dann klickst du da einfach irgendwo rum und sagst, wenn hier drauf geklickt wird, mach mir da ein Event draus. Das heißt, wir werden demnächst wieder ganz viele schwachsinnige CSS-Trigger, die ab übermorgen dann wieder ausfallen, in Tag-Managern vorfinden, bloß weil man sich den Mist zurechtklicken kann.
Ja, aber glaubst du, dass sie über die Beta hinausgehen und mehr als Purchase-Conversions anbieten?
Keine Ahnung, werden wir sehen.
Weil das ist ja der aktuelle Status und
Ja. Also ich denke schon. Aber freuen kann ich mich darauf nicht. Jedenfalls, das wird alles kommen. Ein Datum gibt es trotzdem nicht. Irgendwas sollte eigentlich diesen Monat schon passieren. Ich glaube, diese Änderung im User-Interface sollte diesen Monat schon stattfinden. Also dieser Monat meint Mai. Dann sollte im Juni oder Juli diese GTAC-Blabla-Umstellung passieren. Die auch nicht, keine Zwangsmigration. Ne? Du musst das nicht machen. Deinen alten Container kannst du weiter so benutzen, wie du willst. Es ist also jetzt nicht, dass plötzlich dein GTAC.js ein 404 liefert und so. Du musst da alles irgendwie umstellen, was ja schon mal gut ist. Aber in dem neuen Container wirst du dann eben kein Google-Tag mehr haben, sondern wahrscheinlich nur noch ein Destination-Tag für Google Analytics zum Beispiel oder für Double-Click oder für Floodlight oder was auch immer. So stelle ich mir das jedenfalls vor. Wir werden es alle sehen. Ja, interesting times.
Mhm. Okay. Dann gab es Probleme beim ORF.
Dann gibt es Probleme beim ORF. Deren Cookie-Banner hat einen Akzeptieren-Button in blau und der Rest ist weiß. None of Your Business hat es geschafft, das tatsächlich irgendwie anzuprangern erfolgreich. Und jetzt ist halt die Frage, wen juckt's? Also auch so ein ORF im Moment. Ne? Müssen wir das jetzt alle machen und so? Werden wir sehen. Also die meisten Cookie-Banner, die ich sehe, benutzen schon wenigstens Farbe, um darauf hinzuweisen, was denen am liebsten ist. Ich halte die meisten Leute im Web draußen auch durchaus für in der Lage, auch einen weißen Button zu erkennen, wenn er neben einem orangefarbenen Button ist. Aber wenn das jetzt dann tatsächlich das, obwohl du schon mal wenigstens beide Buttons hast, das ist noch lange nicht durch im Web, dass du tatsächlich im First Layer ablehnen kannst. Wenn jetzt aber diese unterschiedliche Farbgestaltung auch noch irgendwie genommen wird, faktisch, dann wird es tatsächlich dünn.
Aber wurde sie ja schon länger eigentlich. Eigentlich ist das ja, dass die...
Das ist eine Anforderung oder dass es nach Vorstellung der Datenschutzaufsichtsbehörden so aussehen soll. Ja, dass aber zum ersten Mal jetzt jemand sagt, wir machen jetzt jemandem da Probleme deswegen. Also ich habe da noch keinen von diesen Fällen gehört, dass jemand sagt, so bei dir ist alles super, aber der Button muss die gleiche Farbe haben. Habe ich noch von... Den Fall kenne ich nicht. Schon viel gehört, aber das noch nicht.
Wie, von wem nicht gehört?
Von Kunden oder von anderen Leuten, die sagen, ich habe einen Kunden, der hat jetzt ein Problem, bei dem ist alles super, aber die Buttonfarbe ist jetzt von der Landesdatenschutzaufsichtsbehörde bemängelt worden.
Ach so, okay, von so höheren, ja.
So, habe ich noch nicht gehört.
Ja, aber das ist visuell gleichwertig sein soll, aber ja, okay.
Ja, aber wie, was ist gleichwertig? Ne? So, wenn das eine ein Link ist, das andere ein Button, da gab es da, glaube ich, auch sogar schon Entscheidungen. Aber wenn der eine Button blau ist und der andere grün, herrje. Ja. Egal, müssen wir vielleicht alle den nächsten Rebranding in unseren Consent-Tools machen. Apropos Rebranding, Wahnsinn, oder? So, Matomo hat ein Rebranding gemacht. Sieht jetzt nicht mehr ganz so bunt und verspielt aus. Ich finde, das Logo ist etwas erwachsener geworden. Mehr ist dazu auch nicht zu sagen. Es ist ein Rebranding. Müssen wir jetzt nicht alle ausflippen.
Achso, war nur das Logo Rebranding, oder?
Ja, die haben jetzt auch einen anderen Claim, glaube ich. Ich kenne den alten nicht.
Ach so, okay. Es ist also die sozusagen so. Corporate Identity nur. Okay.
Dann das, weiter. Dass das Produkt sich ja weiterentwickelt und nicht schlechter wird und so, das wird davon wahrscheinlich unbelassen bleiben. Da wird ja passiert ja im Moment auch ganz viel beim Matomo. Ich glaube aber nicht, dass der Fortschritt auf ein Rebranding angewiesen gewesen wäre. Ich finde es aber nett. Mir gefällt es. Mehr muss man dazu, glaube ich, noch nicht sagen. Und wenn es mir nicht gefallen würde, müsste ich auch damit leben. Glaube ich, mich verirrt, wo sind wir? Bei Besucherkennung und Cross-Domain-Tracking.
Ja, genau, da habe ich einen Artikel gefunden bei Digital Data Tactics von Jen Kunz und da wird beschrieben, dass es ein lebender Artikel ist, das ja schon länger in der Pipeline lag und aber der auch nie fertig wird. Da geht es generell um das gesamte Thema, auch mit Fokus auf Adobe. Wie kann man denn am besten die User wiedererkennen und Cross-Domain etc. und den ganzen Kladradatsch, der immer schwieriger wird, beziehungsweise noch nie einfach war.
Ja.
Du hast auch schon sowas geschrieben, oder?
Ja, natürlich nicht über die Adobe-Welt, aber,
ja, nee, aber
im Prinzip, ja, ist ja auch mehr so ein Grundlagenartikel. Ne? Bei Adobe war ja dann, kam ja noch dieses CNAME-Problem, da hat man ja gesagt, wir kommen jetzt mit CNAME in den First-Party-Kontext und die Browser haben gesagt, ja, man kann einen Proxy bauen, all das ist da beschrieben. Man kann natürlich eine First-Party-ID senden, wenn man Facebook ist und die meisten haben nicht genug First-Party-IDs. All das habe ich da auch wiedergefunden, eben nur auf Adobe übersetzt.
Ja.
So. Und dann hast du noch was da reingepackt. Ich habe schon die Frage nicht verstanden. Marketing oder Cloud Stack für Daten von Google?
Ja, weil, also in diesem Artikel geht es nämlich genau darum, wo habe ich eigentlich meine Analysedaten oder meine Marketingdaten? Habe ich die eigentlich bei der Google Marketing Cloud oder habe ich sie tatsächlich in der normalen Cloud? Wo liegen meine Daten? Wo arbeite ich mit? Und diese Frage stellt sich dieser Artikel. Was ist denn mein Bereich, in dem ich tätig werde oder wo ich tatsächlich meine Daten dann zu Hause habe? Also gehe ich direkt auf BigQuery mit den Daten oder nutze ich hier Meridian oder was auch immer? Das sind ja zwei parallele Welten, mehr oder weniger.
Ja, okay. Also ich musste jetzt so doof fragen, weil ich keine Zeit mehr hatte, da reinzuklicken.
Ja, das fand ich.
Und den letzten Drücker dazu gepackt hast, werde ich ihn auch
einfach mal lesen. Weil es ja tatsächlich zwei verschiedene Wege gibt, mit den Google-Daten umzugehen. Einmal wirklich die Google Marketing Cloud, die auch mit ihren Rechten und ihren Einstellungen und Organizations und so komplett eigene Welt ist. Und dann das, was du in der echten Google Cloud machst, in der GCP und nicht in der, wie heißt die andere? MCP?
GMP? Google Marketing Plattform?
Ja, GMP und GCP, genau. So. Darum geht es in den Artikeln, das gerade im Rahmen der aktuellen Konferenz oder Verlautbarung, dass es da halt tatsächlich auch dann wieder ja spannend werden kann. Wo habe ich meine Daten, welches Team hat welche Daten, wo? Darum ging's.
Wunderbar.
No.
Gut. Nächster Punkt ist, ich glaube, da haben wir auch schon mal ganz kurz drüber geredet, dass sich was ändern wird beim Offline-Conversion-Import und dass es demnächst nicht mehr über die Ads-API stattfindet, sondern über die Data-Manager-API. Jetzt nochmal das Ganze auch aus dem Google Ads-Developer-Blog. Ich muss gestehen, dass ich mich mit der Data Manager API noch gar nicht auseinandergesetzt habe, aber wenn ihr mir sagt, dass ich da Web- und App-Events drüber einsenden kann, dann klingt das für mich, als wäre das auch nochmal das Measurement-Protokoll. Also steht da auch selber drin, ne? Data Manager API ist eine Alternative fürs Measurement-Protokoll und müsste man vielleicht mal mit rumspielen. Ich habe tatsächlich noch nie irgendwas mit der Data Management API gemacht, muss ich zu meiner Schande gestehen. Macht mich das jetzt zu einem schlechten Menschen? Ich hoffe nicht. Aber ich werde dran arbeiten. Ich werde mir das mal angucken. Dazu eben den Link zum Developer-Blog und nochmal ein Blogpost von Dan von Stape zu dem Thema. Weil Stape das natürlich das Thema auch auf dem Schirm hat. Müssen die auch, weil die haben ja auch Templates für einen Offline-Conversion-Import. So. Den nächsten, den ich reingepackt habe, von der AFS-Akademie. Einen Beitrag zum Thema, ist Matomo wirklich eine Google Analytics Alternative? Das Thema Google Analytics Alternative ist für mich ja schon sehr alt und mit vielen Emotionen verbunden, weil immer so viel Marketing gemacht wurde damals. Das hat sich jetzt ein bisschen geglättet, aber hier mal einen fairen Vergleich vom Thomas Zeithamel, der weiß bei beiden ja eigentlich, wovon ihr redet. Obwohl ich nicht weiß, warum dieser Beitrag existiert, außer die AFS-Akademie möchte dafür ranken.
Ja, also ich weiß auch nicht, weil immer dieses Analytics-Alternative und dann halt nicht zu sagen, was man denn wirklich vergleicht, sondern einfach dann Matomo vorstellt, da denke ich mir so, ja, was ist denn mein Ziel, dass ich mit dem Tool verfolge und nicht was kann es, oder?
Ja.
Das ist doch.
Naja, der Vergleich an sich ist ja schon fair, ne? Also die einzelnen Punkte, die dann da besprochen wurden, ja, Tech-Management, dies und also sonst noch was. Ich weiß nur nicht, was dieser Vergleich eigentlich bringt. Das ist halt, ist, um wieder bei den Autos zu bleiben, ist Kleinwagen 1 ein Ersatz für Lastenfahrer 2. Also ich finde, sind beides Fortbewegungsmittel, aber ich finde, Matomo ist auch vom Ansatz her und auch vom Anspruch und dem, was man damit machen können soll, so weit weg von Google Analytics, dass sich der Vergleich eigentlich überhaupt nicht lohnt.
Ja, das meint man, also man müsste eigentlich, aber sozusagen, glaube ich, jedes Mal bei jedem dieser Artikel einfach vorher festlegen müsste, was ist eigentlich das, was ich mit Google Analytics mache und was ist das, was dann Matomo können sollte oder auch nicht könnte, dass ich sozusagen Anforderungen habe und dann vergleiche und nicht gucke, ja, die sind unterschiedlich und darum ist jetzt, Matomo kann das und das, ja. Gut, ist, also alleine schon die meisten Marketeers würden sagen, naja, wenn ich nur eine Session habe und keinen Nutzer wiedererkenne, dann bringt mir das Tool nichts, weil dann habe ich ja nicht die echte Conversion-Quelle.
Nee, also, wie gesagt, ich finde den Vergleich schon immer, also weiß ich nicht, vor, keine Ahnung, auf jeden Fall vor Corona, weit vor Corona habe ich ja irgendwann mal für das OMT-Magazin da auch mal was zum Thema das Märchen von der Google Analytics-Alternative geschrieben, weil die meisten positionieren sich zwar so, müssten es aber gar nicht und die meisten können diesen Vergleich, je nachdem aus welcher Perspektive ich das betrachte, spätestens als Marketing-unterstützendes Tool, kacken die meisten dann einfach ab, weil es eben nicht das Google-Tool ist. Ja, aber egal, ich reg mich schon wieder auf. Machen wir was anderes.
Machen wir ChatGPT und noch ein Pixel vielleicht?
Ja, ChatGPT hat jetzt auch so ein Pixel-State, hat das Ding schon gebaut, andere haben es auch gebaut, weil wir ja jetzt auch da Ads machen und ich kenne auch Leute, die da schon ordentlich Geld ausgeben, natürlich nicht in Europa, weil wir es hier noch nicht machen können, aber auch da ist das drin. Ich habe den wahrscheinlich schlechtesten Link der Welt rausgesucht, muss noch einen austauschen, weil hier kann man einen Satz lesen und danach muss man Geld bezahlen, aber eigentlich geht das auch ohne Link, eigentlich hätte man es auch einfach in den Check-in packen können. Also ChatGPT hat jetzt auch eine eigene Conversions-API und einen Tracking-Pixel. Herzlichen Glückwunsch. So, interessiert euch aber wahrscheinlich nur, wenn ihr auch in diesem Werbeuniversum unterwegs seid. Ihr könnt es natürlich trotzdem schon mal einbauen und irgendwie Daten an ChatGPT senden, aus welchem Grund auch immer. Ich würde es nicht tun. Okay. Eben hast du schon Meridian angesprochen.
Mhm.
Meridian ist ja nicht mehr ganz neu. Es ist noch keine 360 Jahre alt, aber es wird jetzt ein 360 Feature. Das heißt also, wir werden also diesen Trend von bring mir mehr Performance-Daten, bring mir Kostendaten, bring mir Klicks und Impressions und sonstigen Kram aus deinen ganzen Werbeplattformen mal hier rein, wird bei der 360-Variante offensichtlich dann nochmal auf die Spitze getrieben, indem dann damit dann in Google Analytics, in der Google Analytics-Oberfläche du mit MMM arbeiten kannst.
Ja, so, was, und jetzt meine Wette ist, dass das bis Mitte nächsten Jahres nicht mehr C60s, sondern im normalen Umfeld laufen wird.
Die Wette würde ich nicht eingehen, weil ich der gleichen Meinung bin.
Okay. Weil nämlich der Klassiker, die haben was für C60, so wie damals Data Studio, aka Looker Studio, aka Data Studio, war auch anfangs C60. Dann gab es auch niemanden, der es benutzt hat, weil keine Anleitung dafür geschrieben hat und Google selber es nicht erklären konnte und dann wurde es irgendwann for free. Und ich glaube, das ist genauso mit dem Meridian auch laufen wird, weil...
Dann erst nur 5 Reports? Du erinnerst dich?
Ja? 3, war das nicht? Ja.
Nee, 5 meine ich. Also ich meine, okay, man konnte 5 Reports bauen, aber auch das dann irgendwann gefallen, wenn wir gesagt haben, das ist auch total Banane. Ja. So, wo sind wir denn? Ich verirre mich hier dauernd in den Notizen.
Du bist jetzt bei der Analytics-Kiste.
Ach, wir sind bei Michaela angekommen. Genau, Michaela hat mal wieder was geblockt. Und zwar so ein, sagen wir mal, Überblick über die ganzen Dinge, wo KI schon in Analytics drinsteckt. Ist ganz lustig, weil es zu dem passte, wo ich in meiner ursprünglichen Fassung des Vortrags für die AI kenne, eigentlich auch mal mehr darauf hinweisen wollte, dass KI-Features in Analytics ja nichts Neues sind. Du hast den Consent Mode, da steckt KI drin, du hast das Modeling, da steckt KI drin, dann hast du Predictive Audiences und sowas. Das waren ja früher alles auch schon, seit es GA4 gab, war Machine Learning zumindest mal ein integraler Bestandteil eigentlich des Tools.
Ja, bei und den Conversions schon immer.
Ja, eben. Ja, und teilweise eben auch bei allen anderen Daten, ne? Weil Modellierung, also je nachdem, wenn du jetzt nicht gerade device-based eingestellt hast, was ich immer empfehle, ist ja Modellierung immer im Spiel. Und hier ist ein kompletter Überblick auch nochmal über diesen ganzen Intelligence-Kram und bis hin zum, wenn ich es richtig im Kopf habe, Analytics Advisor, der immer noch nicht mein Freund geworden ist. Ist jetzt nicht das Chat-Interface, mit dem ich jeden Tag rede.
Ist aber auch nicht so einfach, dein Freund zu werden, scheinbar. Google gibt sich so viel Mühe, jahrelang und immer noch nicht.
Ja, aber das wird schon noch werden. Also wenn ich den Analytics Advisor funktional und von der Qualität von dem, was da rauskommt, vergleiche mit dem Chat-Interface von Amplitude, kann ich immer nur sagen, sorry, Google.
Ja.
Ihr seid vielleicht größer, aber ihr habt nicht das bessere Chat-Interface in eurem Analytics-Tool.
Ja. Übrigens, ich glaube, du hast im letzten Podcast über Amplitude gesprochen, aber es war nicht in den Shownotes dran, der Link dazu.
Aha, okay.
Weil ich nämlich überlegt habe, welches Tool war das denn nochmal, worüber gesprochen, was er so toll fand. Und dann habe ich da geguckt und dann.
War das wahrscheinlich auch in Nebensätzen.
Wahrscheinlich, ja.
Aber Amplitude lässt sich finden.
Ja.
Gut. Ein Avinash-Brettchen haben wir als nächstes im Angebot, wo es hauptsächlich um KPI geht und deren Reichweite, sagen wir mal. Also welche KPI tatsächlich in welchem Scope relevant sind. Und wie immer ein sehr, sehr langes Ding. Würde ich mir, wenn der nächste nach einem KPI-Workshop fragen, würde ich sagen, lies erstmal das. Weil das ist ja überhaupt nicht mein Thema, KPIs zu definieren, muss ich gestehen. Die sind meistens schon da, wenn man mich fragt.
Woher auch immer sie kommen.
Ja. Ja, und damit sind wir schon mehr oder weniger fast durch. Nochmal einen kurzen Medium-Post zum Thema Google Tech Gateway mit einer Erklärung und ein paar Beispielen. Ist auch nicht riesenlang, aber ich dachte, weil wir das ja mal als Ding des Monats hatten und das ein bisschen sträflich behandelt haben, kann man hier es nochmal nachschieben mit einem aktuellen Beitrag.
Ja.
Und dann zum Abschluss, eigentlich könnte man es einrücken, weil es so ein bisschen in die gleiche Richtung geht, obwohl es jetzt nicht um das Google Tech Gateway geht. Bei Stape wurden nochmal diese drei Domain-Optionen erklärt und welche Auswirkungen die haben hinsichtlich ITP und überhaupt Cookie-Lebensdauer, Nutzbarkeit. Also fremde Domain ist eigentlich, also eigentlich gibt es zwei Optionen, ne? Also du hast eine eigene Domain oder du hast same origin. Diese fremde Domain, die Standarddomain zu nutzen, ist eigentlich gar keine Option, aber das steht ja auch mehr oder weniger drin. Und damit wären wir eigentlich durch. Als letztes habe ich was reingepackt, was zur Belustigung dienen soll. Eine Anleitung, wie man Matomo auf dem Kleinstrechner zu Hause irgendwie installiert. Mit der Warnung, bitte nicht nachmachen, wenn du wirklich Last auf deiner Website hast, wird sonst irgendwie das Gerät anfangen zu brennen. Wenn du es so implementierst, wie er es implementiert hat, ist auch nicht so geil, weil da ist kein Consent Banner drauf und ich kriege direkt irgendwelche Cookies untergejubelt. Und obwohl er in seinem Beitrag sagt, er will sich von Google Analytics verabschieden, sehe ich immer noch GA-Cookies entstehen, wann immer ich da eine Seite aufrufe, das mal dazu. Ich fand es einfach nur so als zum Schmunzeln. Das ist jetzt was ihr nachbauen sollt.
Ich habe Punkt 4 nicht verstanden, warum man dann uBlock Origin da noch irgendwie davor bastelt oder so.
Er hatte sich die ganze Mühe gebaut, hat den ganzen Kram dann irgendwie gebastelt und dann konnte er sein eigenes Setup wahrscheinlich nicht tracken oder so, keine Ahnung. Weil er uBlock Origin eben nutzt und dann musste er nochmal nachbessern, damit er da überhaupt an den Blocker vorbeikommt.
Achso.
So hatte ich es.
Ja, ist halt auch jemand, der aus dem Dev-Bereich kommt und nicht aus der Webanalyse.
Ja, ja, so. Der, man merkt es dieser Lösung an. Es ist also technisch ist es umgesetzt, aber kannst du so nicht brauchen. Trotzdem fand ich es interessant, dass sowas auf so einem Kleinstrechner tatsächlich irgendwie läuft. Jedenfalls, wenn man 5 Requests in der Stunde hat.
Was hat er denn für ein Raspberry? Die sind auch schon inzwischen nicht mehr so klein, die Raspberries.
Ja, ne, ich habe ja schon lange keinen neuen mehr gekauft.
Achso, wenn ich einen 4er oder einen 5er oder so habe, der ist ja schon mächtig. Da kannst du einiges draufpacken.
Ja. Na gut.
Na gut.
Damit wären wir auch durch die Fundstücke.
Ja, aber wir haben noch einen Tipp des Monats.
Ja, du hättest einen Tipp, hast du gerade gesagt. Nee, erzähl mal weiter. Wie sollte der Satz denn weitergehen?
Shameless Self-Promotion von Markus Bär. Erzähl uns, was hast du Schönes gebastelt?
Genau. Ja, ich habe gedacht, warum nicht? Tu Gutes und sprich darüber. Ich habe mich mit vorgehashten PII und deren Funktion rumschlagen müssen in einem konkreten Setup. Und das ist dann so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, weil ich dem ganzen Thema Enhanced Conversions einfach ein bisschen mehr auch mal auf die Finger gucken wollte. Also welche Daten fließen mit Google, welchen Google Ads Requests oder GA4 Requests, unter welchen Bedingungen, in welcher Form irgendwie raus. Kann man das Ganze irgendwie validieren? Wenn man weiß, was man in ein Formular eingegeben hat, kann man dann die Hash-Werte tatsächlich validieren? Hat das alles irgendwie geklappt? Ist natürlich nur für die interessant, die irgendwie selber vorhashen, weil das Google das richtig hasht, da kann man von ausgehen. Und bei all diesen Fragen rund um User-Data-Objekte rauskopiert aus dem Tag Assistant oder aus dem Data Layer und eben den entsprechenden Parametern, die dadurch entstehen bei den ausgehenden Requests, ist da ein Validierungstool draus geworden, was als Sidebar läuft, kannst du also einfach mitlaufen lassen und siehst dann, sobald PII den Laden verlässt, siehst du halt, was da genau drin war, kannst das analysieren, kannst dir auch andere Parameter angucken bei einer Conversion, was weiß ich, bis hin zum verbundenen Merchant Center Konto und dem voraussichtlichen Liefertermin. Also so alles, was man bei so einer Conversion mitsenden kann, wird da ausgewertet. Und ich fand es ganz praktisch und hilfreich und deswegen habe ich das auch in der im Webstore eingereicht und es war irgendwie einen Tag später schon erstaunlicherweise freigegeben. Insofern könnt ihr euch das auch alle installieren. Als ich gestern nachgeguckt habe, hatte es 23 User. Sobald diese Folge raus ist, werde ich also nochmal kontrollieren, ob ihr wirklich draufgeklickt habt und euch das installiert habt. Ich finde, es ist ein sehr, sehr spezialisiertes, aber praktisches Werkzeug. Hab noch ein paar andere Ideen, die ich da noch einbauen werde. Das dazu.
Ja.
Und dann habe ich dazu, ja, du hast, bitte.
Ich hätte dann meine Frage zu deinem Entwicklungs- und Debugging-Prozess. Mhm. Machst du für jedes Mal Debuggen eine neue Version oder warum bist du so schnell bei Version 2.5.2?
Ja, ganz interessant. Die Version 1 war kein Plugin, sondern die Version 1 war eigentlich nur eine Webseite.
Okay.
So, wo ich einfach nur so Copy-Paste hin und her. So.
Und du hast bei dem Chrome Webstore mit 2.4 dann angefangen.
Ja, das war die Version, die dann daraus geworden ist. Wie gesagt, Version 1 war nur eine Webseite, Version 2 war keine Sidebar, sondern so ein normales Pop-up-Ding und so. Und das ist mir völlig auf den Keks gegangen und du musst es dann ja mal wieder aufmachen, zumachen. Dann habe ich gedacht, okay, man haben ja diese Sidebars seit Manifest V3, dann machen wir das mal. Und
alles gut.
So sind dann die Versionssprünge zustande gekommen. Üblicherweise, um das auf die Spitze zu treiben, andere Tools, die ich gebaut habe, haben angefangen mit Version 42 und zählen nur noch dahinter.
Ja, auch schön.
Also da habe ich eine 42.139 zum Beispiel, weil ich da schon 139 Builds gebaut habe. Aber ja, so läuft das da.
Ja, war nur, dass du sicher was Neues von Version 2.5.4. Ja. Zwei ist, ja.
Hätte man zurücksetzen können, gebe ich dir recht, ist ein bisschen verwirrend.
Nö, so.
So. Aber es heißt eben auch, dass ich viel Zeit in die Entwicklung reingesteckt habe und mich erst mit der Version 2.5 irgendwas rausgetraut habe.
Ja.
Also ich habe mit der 2.1 angefangen, ne? Also da sind tatsächlich schon mehrere Updates rausgekommen.
Okay, der zeigt aber nur, also im Changelog hast du aber nicht mehr drin, scheinbar. Also die zeigt das Changelog von dir rein, das Schriftliche und da, das ist nur bei 2.4.
Was wollte ich sagen? Ach so, ja, genau. Und dann gibt's dann noch einen Blogpost dazu, wie überhaupt erweiterte Conversions überhaupt in Google Ads so funktionieren, mit allem Schnickschnack rundherum, den ich so rausgefunden habe dabei. Ein paar interessante Sachen. Google schmeißt zum Beispiel beim Hashen der Straße die Hausnummer weg, aber nicht den Buchstaben. Also in meinem Fall 76a. Ne? Dass die 76 ist weg, aber das A bleibt drin. Also völlig verrücktes Zeug. Muss man wissen, wenn man selber Straßen hashen möchte. Kann man nämlich. Spätestens, wenn man das Measurement-Protokoll verwendet.
Aber du weißt nicht, wie lange die Regel bleibt bei denen, die so ist.
Ja. Genau. Ne? Also deswegen ist das selber hashen sowieso problematisch. Und dann habe ich halt rausgefunden, also die Straße nimmt sowieso nur Google ernst. Also alle anderen, ich habe mich dann mal mit den anderen KPIs und browserbasierten Tracking-Möglichkeiten von anderen Anbietern, jenseits auch von Meta, mal mit TikTok, Pinterest, bla bla, den Kram mir angeschaut. Einschließlich X. So, überall kann man irgendwie Daten reinschieben, aber die Straße will keiner haben. Wir können mal davon ausgehen, dass jenseits der E-Mail-Adresse es schon sehr, sehr dünn wird. Die Telefonnummer in vielen Fällen vielleicht noch sinnvoll, je nach Plattform. So haben die vielleicht bessere Telefonnummern als E-Mail-Adressen. Aber Namen und Anschriften sind wahrscheinlich nur in Ausnahmefällen wirklich wirkungsvoll. Also die Frage ist, ob man sich die Mühe überhaupt machen sollte. Google macht sich die Mühe zum Beispiel nicht. Ich habe mir angeguckt, was passiert, wenn du mit diesem... Also ohne User-Provided-Data-Variablen oder sonstigen Schnickschnack im Tag-Manager einfach nur auf eine Seite gehst, wo ein GTAG geladen wird, wo dieses User-Provided-Data-Automatic-Collection nicht ausgeschaltet ist explizit, ne, also mit, sagen wir mal, in der Standardeinstellung von einem Google-Tag. Wenn du da ein Formular ausfüllst, ich habe mir wirklich Mühe gegeben, Hinweise darauf zu geben, was diese anderen Informationen sind, aber mehr als die E-Mail-Adresse hat sich das Tag nie geschnappt. Also es geht da ein Request raus, da hängt auch ein EM-Parameter dran und da ist nichts drin außer die E-Mail-Adresse. Ich habe versucht, die Telefonnummer in kanonischen Formaten und dies und das und sonst noch was. Ich habe das Feld, Phone, Telephone, es hatte Typ Tel und ich weiß nicht was alles. Also mehr Hinweise konnte man nicht geben, auch bei First Name, Last Name und so. Ich habe es nicht geschafft, dass die Automatic Collection sich diese Sachen mitnimmt. Wenn Google wirklich darauf aus wäre, mehr als die E-Mail-Adresse mitzukriegen, würden die sich da wahrscheinlich bei der Automatic Collection einfach mehr Mühe geben.
Ja.
Das war für mich der klarste Hinweis eigentlich, dass der Rest sich kaum noch lohnt. Ja, das zum Tipp des Monats, also den Enhanced Conversion Data Validator im Chrome Web Store. Bitte installieren, bitte gut bewerten. Wenn ihr Probleme seht, kann ich nicht schlecht bewerten, lasst es mich wissen. Ich repariere es.
Ja, gut, Supi. Dann hast du noch einen Tipp des Monats? Nee, dann hast du noch einen Podcast-Tipp.
Ich habe einen Podcast-Tipp mitgebracht, weil also das Thema Definition von was ist überhaupt ein Neukunde? Es geht um dieses Neukunden-Flag zum Beispiel, ne, was ich ja auch für die für Google Ads-Kampagnen durchaus sinnvoll teilweise benutzen und übergeben kann. Aber was ist denn überhaupt ein Neukunde? Die Diskussion hatte ich neulich auch mal mit einem mit einem Google Ads-Kunden von uns. Also wann übergibst du überhaupt jetzt Neukunde? Ne, will eine Kampagne jetzt gerade einschlafen? So. Und da gibt's eine Diskussion im Podcast von Juliana und Simo. Mit, wie immer, einer kleinen Triggerwarnung. Es ist eigentlich immer ein E dran, fast an allen Folgen, weil irgendwann immer mal Fuck oder so gesagt wird. Das habe ich auch gesagt, Mist. Aber ich fand die Episode besonders hörenswert, weil es da gerade um ein Problem ging, was mich auch betrifft. Und wenn ihr euch auch fragt, wann soll ich überhaupt das Neukundenflag setzen, ja oder nein, dann hilft euch vielleicht die Verwirrung in dieser Folge dabei, ein gut informiertes It depends als Antwort zu geben. Mehr erfahrt ihr dann in der Folge. Durch, würde ich sagen.
Gut.
Ja, Ding des Monats dann. Machen wir nicht. Termine sind die vom letzten Mal. AI-Can, 17.06. Ich freue mich, wenn ihr auch da seid. Sprecht mir an. Und dann eben der Analytics Pioneer Summit in München am 17.09. Zudem ist noch ein Ticket bei uns mit einem Kommentar, mit einer beliebigen Kraftwerk-Referenz zu dieser Episode abzugrasen gibt. So. Das war's gewesen.
Cool. Ja. Dann würde ich sagen, ihr wisst, wie ihr uns erreicht. Und dann bis nächsten Monat, oder?
Genau. Dann wieder mit Ding des Monats, wenn nichts schief läuft.
Wir versprechen aber nichts.
Nein. Machen wir nie. Bis bald.
Ciao.